Radio Werkland.
Features der Katholischen Medienakademie. Herzlich willkommen bei Radio Werkland. Am Mikrofon begrüßen Sie Sandra Knopp
und Udo Seelhofer, Sendungsverantwortlicher, KMH-Generalsekretär Gerhard Tschukurl.
Freiheit hat viel zu tun mit Gerechtigkeit, denn dort, wo keine Gerechtigkeit herrscht, ist Freiheit ein Privileg von ganz, ganz wenigen. Und Freiheit hat jetzt für uns auch etwas ganz Wichtiges mit der Bewahrung der Schöpfung zu tun, denn auch hier kann Freiheit nur insofern gelebt werden, indem wir die Bedingungen bewahren, unter denen sie gelebt werden kann, dass der Einzelne auch in Glaubensdingen mitentscheiden kann, seinem Gewissen folgen kann, dass er, wie wir sagen, an der Bibel gebildet hat.
Am Sonntag, den 13. Oktober 2019, wurde der neue evangelisch-lutherische Bischof Michael Kalucka mit einem Festgottesdienst in sein Amt eingeführt. In seiner Predigt ging er auf ein derzeit sehr populäres Thema ein, das ihm persönlich sehr am Herzen liegt: der Kampf gegen den Klimawandel und was Kirchen dazu beitragen können. Über die Bewahrung der Schöpfung spricht Kalupka, er war 24 Jahre lang Direktor der Diakonie, auch im Radio Werklang-Interview mit Udo Seelhofer und Lydia Steininger. Der Mitbegründer der Armutskonferenz betont, dass Investitionen in Bildung und Pflege die Gesellschaft entscheidend verändern können. Zu Beginn des Gespräches geht es um Kalupkas Weg von der Diakonie ins Bischofsamt.
Sie haben in Ihrem Abschiedsinterview als Diakoniedirektor eben gesagt, eben angesprochen auf Ihre Zukunftspläne, was er mit mir vorhat, das wäre nur der Heilige Geist. Hätten Sie sich damals schon gedacht, dass der Heilige Geist Sie in Richtung Bischofsamt leiten wird?
Nein, denn der Heilige Geist weht ja bekanntlich, wo er will, und in der evangelischen Kirche weht er unter demokratischen Bedingungen. Die Synode wählt ja unter Kandidaten, die von den Diözesen vorgeschlagen werden, dem Bischof. Das heißt, das kann man vorher nicht wissen und das war auch nicht die Lebensplanung.
Wann und warum haben Sie sich denn zu einer Kandidatur entschlossen?
Nachdem mich viele gefragt haben, angesprochen haben und eben auch Superintendenten, Diözesen dann vorgeschlagen haben, habe ich das als Ruf gesehen, als Berufung, der man sich, wenn man evangelischer Pfarrer oder evangelische Pfarrerin ist, auch kaum entziehen kann. Denn das ist ja die Berufung, das Evangelium zu verkünden und das auch für ganz Österreich tun zu können oder von seiner Kirche dazu gerufen zu werden. Das ist eine große Ehre, die einem mit sehr viel Respekt auch erfüllt vor diesem Amt, dem man sich nicht entziehen kann.
Als Sie im März Ihre Kandidatur bekannt gegeben haben, haben Sie der kleinen Zeitung gesagt, Sie wollen sichtbar machen, was die evangelische Kirche ausmacht. Was macht denn die evangelische Kirche heute aus?
Ich denke, wir haben einen enormen Reichtum auf ganz verschiedenen Ebenen. Eins habe ich schon genannt, dass wir eine demokratisch verfasste Kirche sind, die daran glaubt, dass die vielen einzelnen Mitglieder des Leibes, sozusagen, um im biblischen Bild zu bleiben, miteinander wirken, dass jedes dieser Mitglieder gleich wichtig ist und dass wir hier gemeinsam etwas gestalten können. Ich denke, das zeichnet uns aus. Die Gleichberechtigung von Frauen und Männern, auch in allen Ämtern, ist etwas, das uns auszeichnet und bereichert, weil es eine Lebensrealität und Lebenserfahrungen abbildet in der Leitung der Kirche, die für uns ganz, ganz wertvoll sind. Andere Dinge zeichnen uns gemeinsam mit anderen Kirchen aus, weil wir etwas haben, was in dieser Gesellschaft so dringend notwendig ist, dass wir Orte haben, wo Menschen zusammenkommen, die sich sonst nie sehen würden. Wir sprechen ja oft davon, dass es so Blasen gibt, die miteinander nicht im Kontakt sind, dass es Abschottungen in der Gesellschaft gibt. Das gibt es in der Kirche, im Pfarrgemeinden nicht. Da sitzt im Sonntagsgottesdienst die Universitätsprofessorin neben dem Arbeiter.
Hat Ihnen Ihr Vorgänger, der Michael Bünke, eigentlich auch Tipps gegeben?
Er hat vieles vorgelebt, wie auch seine Vorgänger. Und er hat das in seiner ganz besonderen Art und Weise gemacht. Und ich denke, er hat das in so einer besonderen Weise gemacht, dass man daraus sieht, dass man es nur mit seiner eigenen Persönlichkeit machen kann und dass man sich da nichts abkupfern kann. Was in der evangelischen Kirche immer wichtig ist, dass der Bischof ein Leitungsamt ist, sine vis, sed verbo, das heißt ohne Macht, ohne Gewalt, aber durch das Wort, das heißt das Wort, die Verkündigung, auch die öffentliche Verkündigung sind das Instrument, mit dem der Bischof sein Amt ausführt und nicht mit irgendwelchen Verordnungen, Weisungen, die er sozusagen über den Apparat durchsetzt. Das wäre ganz unevangelisch.
Was bedeutet denn evangelisch sein für Sie heute?
Für mich bedeutet es Freiheit zu leben, Freiheit in Verantwortung zu leben. Und das bedeutet, dass wir Freiheit auch immer wieder durchbuchstabieren müssen, dort, wo sie behindert wird. Freiheit hat viel zu tun mit Gerechtigkeit, denn dort, wo keine Gerechtigkeit herrscht, ist Freiheit ein Privileg von ganz, ganz wenigen. Und Freiheit hat jetzt für uns auch etwas ganz Wichtiges mit der Bewahrung der Schöpfung zu tun, denn auch hier kann Freiheit nur insofern gelebt werden, indem wir die Bedingungen bewahren, unter denen sie gelebt werden kann, dass der Einzelne auch in Glaubensdingen mitentscheiden kann, seinem Gewissen folgen kann, dass er, wie wir sagen, an der Bibel gebildet hat. Das heißt, es ist nicht ein Gewissen, das aus dem Nichts kommt, sondern dass an der Bibel, also an der Auseinandersetzung mit der Heiligen Schrift, mit dem Ganzen der Heiligen Schrift und natürlich auch mit dem, was andere sagen in der Gemeinschaft, gebildet wird. Das ist sozusagen der Kern dessen, was evangelisch ist.
Die Bewahrung der Schöpfung ist ja momentan auch ein sehr großes Thema, unter anderem auch durch Fridays for Future. Was ist denn Ihre Meinung zu Fridays for Future?
Ich bin sehr froh, dass es Fridays for Future gibt und dass mit dieser Bewegung ein so starkes Zeichen gesetzt worden ist, dass es nicht mehr überhört werden kann. Die Argumente und die wissenschaftlichen Beweise, die Fakten kennen wir jetzt seit mehr als 30 Jahren. Und die Kirchen haben das ja immer anerkannt und die Kirchen haben sich ja immer für die Bewahrung der Schöpfung eingesetzt. Die erste große ökumenische Versammlung in Basel 1989, also genau vor 30 Jahren, hatte schon das Thema Gerechtigkeit, Friede und Bewahrung der Schöpfung. Und seitdem gibt es ja auch diese Schöpfungszeit vom 1. September bis zum 4. Oktober. Und das Thema war für die Kirchen immer präsent und immer verschränkt mit dem Thema der Gerechtigkeit. Das heißt, wo man beim Klimawandel noch vom Klimawandel gesprochen hat und dann von der Klimakrise und von der Erhitzung, bis man dazu gekommen ist, es geht um Klimagerechtigkeit. Das war ein langer Weg, der für die Kirchen aber immer klar war, weil wir ja ein weltweites Netzwerk haben oder noch viel stärker in einer weltweiten Familie leben. Das heißt, die Christinnen und Christen, die in Kiribati das Vaterunser beten oder die in Mosambik das Glaubensbekenntnis sprechen, sind unsere Schwestern und Brüder. Das sind nicht irgendwelche Menschen weit weg, sondern das sind unsere Schwestern und Brüder, für die wir Verantwortung tragen. Und deswegen ist das Thema Schöpfung, Bewahrung der Schöpfung und Gerechtigkeit immer miteinander aufs Engste verknüpft. Und dass das auch in der Fridays for Future Bewegung so ist, dass es eine weltweite Bewegung ist, macht sie sozusagen zu einer natürlichen Partnerin der Kirchen.
Ja, Sie haben Greta Thunberg mit Jeremias verglichen, wie er protestiert vor den Mauern. Also Protest ist also legitim in kirchlichen Bereichen.
Greta Thunberg ist eine säkulare Figur, aber was sie tut und was den Erfolg gebracht hat, ist, dass sie etwas, was wir aus dem Alten Testament kennen, gesetzt hat, ein prophetisches Zeichen. Die Propheten haben ja viel und lange geredet. Und die Propheten waren ja keine Wahrsager, sondern sie waren Realitätsdeuter. Das heißt, sie haben das, was falsch gelaufen ist in einer Gesellschaft, klar benannt und haben gesagt, wenn ihr weiter so lebt, dann wird das diese Konsequenzen haben. Und wenn sie mit ihren Argumenten, mit ihren guten Argumenten sozusagen nicht mehr durchgekommen sind, dann haben sie prophetische Zeichen gesetzt. Jesaja ist nackt durch Jerusalem gegangen und andere Propheten haben sich vor die Stadt Jerusalem gelegt und haben darauf geschrieben, ich belagere die Stadt Jerusalem. Und ich denke, das ist eine Parallele, dass wir glauben, dass das, was bei Greta Thunberg jetzt ist, ein Zeichen im virtuellen Zeitalter ist. Das hat aber immer schon funktioniert. Dort, wo die Argumente ausgehen, braucht es mutige Zeichen, um verstanden zu werden in der Warnung vor Konsequenzen des Handelns, das wir heute tun oder das damals das Volk Israel oder Juda im Alten Testament getan haben oder die politischen Eliten getan haben.
Machen wir einen Themenwechsel zum Thema Armut und Mindestsicherung. Also Sie haben die Kürzung der Mindestsicherung durch die türkisblaue Regierung scharf kritisiert und eben gesagt, dass diese vor allem die Kinder betreffe, weil das dritte Kind nur noch die 1,50 Euro pro Tag bekommen würde. Wie kann man denen als evangelische Kirche entgegenwirken?
Ich glaube, es ist immer wichtig, dass wir eines im Auge behalten, das ist die Würde des Menschen, des Einzelnen, die wir ja daher begründen, dass wir alle nach dem Ebenbild Gottes geschaffen sind. Und deswegen ist es uns auch wichtig, im sozialen Ausgleich dort etwas zu sagen, jetzt als Kirche, wo wir glauben, dass die Würde des Einzelnen bedroht ist. Und das war in dieser Diskussion immer wieder der Fall, wenn Menschen gegeneinander ausgespielt worden sind, wenn Menschen, die ihr Leben lang hart gearbeitet haben und eine Mindestpension beziehen, ausgespielt worden sind gegen Menschen, die zum Beispiel erst durch eine Fluchterfahrung, die alles verloren haben, nach Österreich gekommen sind, als ob die beiden Dinge vergleichbar werden, sondern es geht ja bei der Mindestsicherung immer darum, den Menschen das Mindeste zu einem Leben in Würde in diesem Land zu ermöglichen. Wenn man diesen Gedanken verlässt und dann Menschen wirklich in unwürdigen Bedingungen leben lässt, dann werden sie auch jeder Ausbeutung ausgeliefert. Wenn ich nur mehr so wenig Sozialhilfe gebe, dass ich mir keine Wohnung mehr leisten kann, dann bin ich natürlich auf einen Schwarzmarkt der illegalen Bettenvermittlung angewiesen und lebe in unwürdigsten Massenquartieren mit schimmeligen Wänden und trotzdem für das einzelne Bett in einem Massenquartier sehr, sehr hohen ausbeuterischen Preisen. Und das hat man durch die Mindestsicherung verhindern wollen. Dort setzt unsere Kritik an.
Sie sind ja einer der Mitbegründer der Armutskonferenz in Österreich. Wie kam es denn zu dieser Initiative?
Das ist jetzt schon lange her, das ist 1995 gewesen. Entstanden ist aus einer Initiative der Bildungswerke, der Bildungsinitiativen in den Kirchen, der katholischen und der evangelischen Kirche, wo sich dann ganz viele Vereine, NGOs, die mit Armut sich beschäftigen, angeschlossen haben, weil man damals bemerkt hat oder es zum Thema machen wollte, dass es in Österreich eben Menschen gibt, die sozusagen vom System abgehängt wurden und überhaupt das Thema Armut einmal in den Fokus bringen wollte. Ich kann mich erinnern daran an die ja sehr nette Sozialministerin Lore Hostasch von der SPÖ und wir sind zu ihr gekommen und sie hat zu uns gesagt, Herr Karlucka, reden Sie doch nicht immer von Armut, sprechen wir von Ausgegrenzten oder so, weil sie das Wort Armut gar nicht ertragen konnte, weil das gerade für eine sozialdemokratische Politikerin halt auch ein Zeichen des Versagens war. Diese 400.000 Menschen, und die Zahl bleibt mehr oder weniger gleich, die in manifester Armut leben, für die müssen wir was tun. Das kann nicht sein, dass wir sozusagen einen Teil unserer Gesellschaft abspalten und in Armut belassen. Das war das Ergebnis der Armutskonferenz und die Mindestsicherung, wie sie dann gekommen ist, war auch ja, ein Erfolg dieser Bewegung aus verschiedensten Initiativen in Österreich.
Wie hat sich denn die Armutsproblematik in Österreich jetzt seit 1995 entwickelt? Hat sich das verbessert oder ist es eher verschärft worden?
Die Zahlen derer, die manifest in Armut sind, bleiben mehr oder weniger gleich. Aber was wir beobachtet haben, ist, dass Menschen länger in Armut bleiben, dass diese Phasen auch vererbt werden. Deswegen ist Sicherung von Mindesteinkommen bei Kindern so wichtig. Ich glaube, wir brauchen diese Schlagzeile nicht immer mehr Arme in Österreich, sondern 400.000 sind zu viel. Wir können nicht stolz darauf sein, dass es nicht mehr wird, sondern ein reiches Land müsste doch stolz darauf sein, wenn es keine Armen mehr hätte oder wenn man als Ziel sich setzen würde, einer Regierungsperiode am Ende sollen es nur mehr die Hälfte sein, die in Armut leben. Solche Ziele habe ich immer vermisst.
Wie kann man denn diese Vererbung der Armut und die längeren Armutsphasen, wie kann man das durchbrechen?
Ja, da kommen wir zu einem anderen wichtigen Thema, das für die evangelischen Kirchen immer ein zentrales Thema war. Reformation war ja auch ein Aufbruch in Bildungsfragen. Bildung ist ein ganz zentrales Thema, um auch Armut zu durchbrechen, um den Kreislauf, die Vererbung von Armut zu durchbrechen. Und da haben wir in den letzten 30 Jahren sehr viele Versuche gehabt, aber im Grunde einen Stillstand, weil wir immer noch ein System haben, wo Kinder aus besser situierten oder mittelständischen Familien kommen, es leichter haben als Kinder, die aus bildungsfernen Schichten kommen. Das heißt, das Elternhaus spielt immer noch die entscheidende Rolle beim Bildungserfolg. Und ich würde mir ein Bildungssystem wünschen, das hier für mehr Chancengleichheit sorgt, dass Menschen, die auch nicht von zu Hause aus alles mitbekommen, sozusagen das in unserem Schulsystem, aber schon vorher auch mitbekommen können, dass sie bessere Chancen haben. Und da ist es ganz wichtig, dass wir ganz früh ansetzen in der Elementarpädagogik, in den Kindergärten. Das ist ja auch ein Bereich, wo sowohl die katholische wie die evangelische Kirche auch viele Angebote haben, wo wir aber sehen, dass dieser Bereich unterfinanziert ist von der öffentlichen Hand. Gerade bei den Kindergärten in der Elementarpädagogik werden immer mehr Bedürfnisse, Wünsche hineinprojiziert. Das heißt, wir reden davon, dass der Kindergarten eine Bildungsinstitution ist, dass der Kindergarten für Integration sorgen soll, dass kein Kind, das nicht wirklich gut Deutsch kann, in die Volksschule kommen soll, und dafür soll auch der Kindergarten sorgen. Aber die Ausstattung mit finanziellen Mitteln, die Gruppengröße, die Ausbildung der Elementarpädagoginnen hat sich in den letzten 30 Jahren kaum verändert. Hier zu investieren und zu sagen, wir machen wirklich ein Angebot für alle und wir schätzen endlich diesen Sektor so wert, wie er es verdienen würde, das steht an. Darüber spricht niemand. Aber eigentlich wird dort die Zukunft unserer Kinder entschieden und wir können uns ja auch in einer Gesellschaft, wo es immer weniger Kinder gibt, auch gar nicht leisten, auf einen Prozentsatz von 10-20% der Kinder, die dann die Bildungsziele nicht erreichen, zu verzichten, weil wir ja auch Menschen brauchen, die sich selbst erhalten können, die ihre Familien erhalten können, die etwas beitragen können. Und das wollen ja auch alle, aber man muss ihnen die Chance dazu geben.
Dass es arme und reiche Menschen gibt, ist ja nicht nur erst seit gestern so, das weiß auch die Bibel schon. Da gibt es da den einen Bibelspruch dazu, den ich gefunden habe, nämlich in Sprüche 14,31. Wer dem Geringen Gewalt tut, lästert dessen Schöpfer, aber wer sich des Armen erbarmt, der ehrt Gott. Wenn man bedenkt, dass von Armut Betroffene heute oft verächtlich gemacht werden und ihnen so auch eine Form von Gewalt angetan wird, wie kann man dann dafür sorgen, dass sich der zweite Teil dieses Satzes wieder mehr durchsetzt?
Die Bibel ist ein Buch von Armen für Arme. Dort steht, was du dem Geringsten meiner Brüder, meiner Schwestern getan hast, das hast du mir getan. Das heißt, in der Begegnung mit Menschen, die unter schwierigsten Bedingungen leben, die hungern, die im Gefängnis sind, die kein Obdach haben, dort begegnet uns Gott. Auch im Ertrinkenden, im Mittelmeer begegnet uns Gott. Es geht um einzelne Menschen und Evangelisation heißt ja auch immer so eine Re-Evangelisation der eigenen Kirche, der eigenen Gemeinschaft. Das halte ich für einen ganz zentralen Punkt, ohne allerdings hier nur Menschen in einen Gewissenskonflikt zu treiben, sondern es geht darum, positiv das zu wenden und zu sagen, wenn dieser Mensch, wenn mir hier Gott begegnet, dann mach doch was draus. So wie es der barmherzige Samariter gemacht hat. Die Frage wird ja nicht beantwortet, wer ist dein Nächster, sondern wer ist dem, der unter die Räuber gefallen ist, zum Nächsten geworden. Das heißt, es geht für uns immer darum, nicht zu fragen, wer ist der Nächste dieses Flüchtlings oder der, der im Mittelmeer zu ertrinken droht, sondern wie kann ich dem zum Nächsten werden.
Noch einen weiteren Themenwechsel. Sie haben bei der Karfreitagsdiskussion gesagt, Sie würden sich am liebsten immer einen runden Tisch wünschen, wo das alles diskutiert wird und eben eine entsprechende Lösung ausgearbeitet wird. Wie sollte denn dieser runde Tisch beschaffen sein und was wäre denn Ihre Wunschlösung?
Ja, ich habe ja dann nur den Kardinal zitiert, weil die katholische Kirche ist immer gefragt worden, ja, warum sie denn nicht einen Feiertag sozusagen herschenkt oder eintauscht, weil ja auch für sie der Karfreitag der wichtigste oder mit dem Ostersonntag und dem Gründonnerstag der wichtigste Feiertag in der katholischen Liturgie auch ist. Und der Kardinal hat richtigerweise gesagt, dass ja die katholische Kirche nicht Herrin der staatlichen Feiertage ist. Und deswegen braucht es einen runden Tisch, wo die Religionsgemeinschaften dort sitzen, aber auch die Sozialpartner und die Bundesregierung. Das war ein Vorschlag von Kardinal Schönborn, der negiert worden ist. Und ich denke, um zu einer sinnvollen Lösung zu kommen, braucht es so einen runden Tisch. Denn es sind ganz viele verschiedene Interessen betroffen davon und es braucht einen, um für die Österreicherinnen und Österreicher zu einer befriedigenden Lösung zu kommen. Wir sind immer noch der Meinung, die beste Lösung wäre, den Karfreitag für alle zum Feiertag zu machen, denn er ist für alle Christinnen und Christen, die immer noch die Mehrheit in dem Land haben, einer der höchsten Feiertage. Und die Produktivität in dem Land ist auch so hoch, dass es möglich ist, diesen Feiertag zusätzlich zu haben. Das wäre die optimale Lösung. Wenn es andere Lösungen geben sollte, dann kann man die an diesem runden Tisch besprechen, wie Abtausch oder wie andere Konstruktionen. Da sind wir offen. Die Lösung, die jetzt da ist, ist keine.
Also die jetzige Lösung besagte, dass sich jeder seinen persönlichen freien Feiertag eben nehmen darf aus seinem eigenen Urlaub. Also eigentlich, er darf sich freinehmen an dem Tag. Welche Lösung? Und was ist denn für Sie das Kritisierenswürdige an dieser Lösung?
Dass sie zu Lasten der Arbeitnehmer gibt, das ist einfach ein Urlaub. Es ist auch ein Etikettenschwindel. Deswegen haben auch ganz wenige diesen besonderen Feiertag nehmen müssen, weil es in Österreich auch eine gute Tradition ist, dass das nur in ganz seltenen Fällen notwendig ist, auf seinem Recht zu beharren, sondern Arbeitnehmer und Arbeitgeber einigen sich da und man nimmt Urlaub und man muss nicht auf diesem besonderen Recht beharren. Und dass er auch durch diese, die da dazukommen ist, eine sozusagen Dienstverordnungsnovelle für den öffentlichen Dienst, auch dort gleich wieder massiv eingeschränkt worden ist, dass man auch hier verpflichtet werden kann, an diesem Tag zu arbeiten und dann aber statt diesem Tag keinen anderen nehmen kann. Das wäre für Evangelische zum Beispiel eine Möglichkeit, wenn ich am Karfreitag zur Arbeit gezwungen werde, weil ich im öffentlichen Dienst bin, Polizist oder was auch immer und es notwendig ist, dass ich zum Beispiel den Reformationstag nehmen kann. Das geht dann nicht. Also diese Lösung ist Hatschat. Die funktioniert so nicht und deswegen überlegen wir ja auch eine Klage vor dem Verfassungsgerichtshof. Aber das Ziel ist nicht, diese Lösung in irgendeiner Weise zu verbessern, sondern das Ziel muss sein, den Karfreitag wirklich als Feiertag zu haben für unsere Gottesdienste, auch für unsere protestantische Kultur, weil das wird unterschätzt. Wenn man immer nur den Wiener Blickwinkel hat, es gibt Gegenden in Österreich, wo es halt wirklich viele Evangelische gibt und wo das auch zur Volkskultur und zur städtischen und dörflichen Kultur gehört, dass der Karfreitag ein Gedenkfeiertag ist für die Familie, der am Vormittag von allen begangen wird. Und das sind Einschnitte, die gerade in Gegenden, die noch ein hohes Bewusstsein dafür haben, dass es nicht immer selbstverständlich war, in Österreich evangelisch und frei zu sein und alle Bürgerrechte zu genießen, wie eben die Toleranzgemeinden im Salzkammergut, in der Ramsau oder in Kärnten, wo das auch noch wirklich gelebt wird als Volkskultur. Und ich denke, das zu gefährden, das macht keinen Sinn.
Sie haben die Verfassungsklage gerade angesprochen. Was genau ist denn da der Stand der Dinge?
Ja, wir haben die Verfassungsklage eingebracht, weil wir diese Lösung für unglücklich halten, mit dem Ziel aber, eine politische Lösung zu finden. Das heißt, wenn es diesen Russentisch gibt, wenn es mit der neuen Bundesregierung eine Lösung gibt, wenn sich das in den Koalitionsverhandlungen herauskristallisiert, dann ziehen wir diese Klage auch gerne zurück. Aber jetzt haben wir es ja mal eingebracht, weil wir es auch den evangelischen, gläubigen Mitgliedern unserer Kirche schuldig sind, hier alles zu versuchen, um diesen Feiertag, der ihnen weggenommen worden ist, wieder möglich zu machen.
Ein weiterer Schwerpunkt ist das Thema Pflege. Wo gibt es denn hier in Österreich Aufholbedarf?
Beim Propheten Jesaja steht, dass wenn es keine Säuglinge mehr gibt, die nur wenige Tage leben, und wenn es viele Alte gibt, die 100 werden, dann ist sozusagen der Idealzustand des Reich Gottes erreicht. Eigentlich leben wir in diesen Zeiten. Wir haben eine ganz geringe Säuglingssterblichkeit und es werden viele Menschen schon 100. Und wir freuen uns nicht drüber, sondern wir reden über die Pflegeproblematik, über die Kosten, dass das alles nicht mehr schaffbar ist. Das wäre mir einmal das Wichtigste, dass wir es auch schaffen, eine Pro-Aging-Kultur zu haben und dazu zu stehen und uns zu freuen, dass wir was geschafft haben, wo Menschen Jahrtausende davon geträumt haben, dass man wirklich auch alt werden kann und das auch tut. Wichtig ist, dass man in Würde alt werden kann. Und da fehlt es in Österreich noch an vielen Stellen, nämlich es fehlt an bedürfnis- und bedarfsgerechten Angeboten, die es entweder nicht gibt oder wenn es sie gibt, die man sich nicht leisten kann. Ein Beispiel sind die Tageszentren. Tageszentren für alte Menschen, pflegebedürftige Menschen oder Menschen mit Demenz sind eine ganz wertvolle Ergänzung der Pflege zu Hause, weil das ermöglicht mir, dass meine Angehörigen, meine Mutter, mein Vater noch zu Hause leben können, ich aber einen Beruf nachgehen kann und im Tageszentrum dann gesorgt wird für meinen Angehörigen, ich ihn dann aber abhole und am Abend die Pflege wieder übernehme und der Mensch auch zu Hause bleiben kann. Diese Tageszentren gibt es nicht überall und dort, wo es sie gibt, sind sie oft nicht leistbar, weil die Kosten ganz im privaten Sektor sind. Das heißt, es braucht ganz viele differenzierte Angebote. Es braucht eine Stärkung der pflegenden Angehörigen, aber nicht nur über finanzielle Zuwendungen, sondern über Strukturen wie Tageszentren, wie zusätzliche mobile Pflege, weil wir müssen uns bewusst machen, dass 2/3 der pflegenden Angehörigen über 60 sind. Diese Säule, auf die dürfen wir uns nicht verlassen, die müssen wir hegen und pflegen und unterstützen, aber mit strukturierten Angeboten, weil die pflegenden Angehörigen werden das System sozusagen nicht am Leben erhalten, sondern da müssen wir wirklich erstens einmal investieren, das muss uns was wert sein. Im Moment haben wir eine Situation, wo wir auf der einen Seite 3 Stunden mobile Pflege gedeckelt haben und auf der anderen Seite die 24-Stunden-Pflege oder das Pflegeheim. Und dazwischen gibt es nichts und da muss ich mich entscheiden. Das heißt, viele Menschen sind auch in einem Setting, das gar nicht für sie passt.
Was ja das andere Extrem ist, was viele auch nicht wissen, ist, es gibt auch sehr viele sehr junge Menschen, die pflegen müssen, zum Teil auch noch, die noch im schulpflichtigen Alter sind, weil eben die Menschen auch immer später halt Eltern werden etc. Wie kann man denn diese dann unterstützen?
Wir haben in der Diakonie noch ein Projekt entwickelt, gemeinsam mit den Johannitern, das nennt sich Superhands. Das ist ein Unterstützungsprojekt für Jugendliche, die zu Hause in der Pflege mithelfen, auch mithelfen müssen, weil es eben die anderen Strukturen gar nicht gibt. Das Wichtigste ist hier, dass sie einmal einen Ansprechpartner haben, dass sie Gehör finden und dass es Entlastungsmechanismen auch dafür gibt. Es gilt sozusagen das Ähnliche, was für Angehörige im Alter gilt, gilt auch hier für Jugendliche, dass es einfach Strukturen braucht, die hier zusätzlich Angebote schaffen. Wobei es schon wichtig ist, auch zu unterscheiden, was ist jetzt sozusagen Pflege, die überfordert und was ist einfach Mithilfe zu Hause, weil das die Jugendlichen selber oft auch gar nicht so sehen, sondern weil das irgendwie zu ihrem normalen Alltag gehört. Und deswegen ist es auch hier wichtig, sensibel im Umgang zu sein, aber als Gesprächspartner da zu sein, wie es dieses Projekt Superhands modellhaft versucht.
Eins der Probleme bei der Pflege ist ja, dass der Pflegeberuf, also Altenpfleger etc. bei vielen auf der Berufswunschliste jetzt nicht unbedingt ganz weit oben steht, sagen wir es mal so. Wie kann man denn diese Berufe wieder attraktiver machen?
Das größte Problem in all diesen Sozial- und Betreuungsberufen ist, dass sie kaum in der zeitlichen Organisation über 40 Stunden gedacht werden können. Das sind immer mit verschiedenen Dienstplänen und Rädern, sozusagen wird das immer schwierig. Das heißt, viele Menschen in diesem Bereich arbeiten in Teilzeit. Dann wird es auch finanziell ein Problem. Ich denke, wir müssen schauen, dass es gute Arbeitsbedingungen gibt, die zeitlich so organisiert sind, dass das möglich ist, dass es eine hohe Wertschätzung dieses Bereichs gibt. Aber sozusagen die Zauberformel, dass jetzt ganz viele Menschen diesen Beruf ergreifen, weil man sagt, man macht die Löhne einfach höher und verdoppelt sie, die wird es so nicht geben. Das heißt, man wird neben dem professionellen Netz auch das Netz der Ehrenamtlichen, der Nachbarschaftshilfe, der Pflegesettings sich neu anschauen müssen. Ganz allein auf die professionelle Hilfe können wir uns nicht verlassen.
Ja, ich würde nur gerne einen Blick in die Zukunft werfen. Wir haben jetzt verschiedene Themen angesprochen. Was möchten Sie davon unbedingt in Ihrer Amtszeit durchsetzen?
Das wäre natürlich der Traum aller Evangelischen, dass der Karfreitag wieder ein Feiertag ist. Ob wir das durchsetzen können, das wissen wir nicht. Für uns ist das, für unsere Identität, ein ganz zentraler Punkt. Was dadurch auf jeden Fall schon passiert ist, ist, dass diese Minderheit der Evangelischen mehr ins Bewusstsein wiedergekommen ist. Auch die Geschichte, die verbunden ist damit, denn der Karfreitag, wie er 1954 eingeführt worden ist, war ja auch ein Symbol, dass sich die Republik ihrer Verantwortung oder sozusagen der Staat Österreich seiner Verantwortung in der Geschichte bewusst geworden ist. War ja nicht, weil man irgendjemandem ein Privileg geben wollte, sondern weil man den Karfreitag als symbolische, mit der Gutmachung kann man nicht sagen, aber Anerkennung der viel langen Zeit, in der Evangelische eben unterdrückt worden sind, vertrieben worden sind und nicht die vollen Bürgerrechte hatten, eingeführt hat. Und da erwarten wir uns auf jeden Fall ein Zeichen, welcher Regierung auch immer, dass sie das bewusst wahrnimmt. Sonst ist es mir wichtig, dass wir ja eine lebendige Kirche sind. Eine lebendige Kirche, die aus ihrer Gemeinschaft heraus auch für das Ganze ausstrahlt. Das war immer das, was für die Evangelischen wichtig ist. Minderheit zu sein, sich auch bewusst zu sein, dass man eine Minderheit ist. Das ist schon von der Sozialisation her etwas anderes, als wenn man sozusagen in einer Mehrheitsrolle aufwächst. Aber auch immer zu sagen, wir wollen für das Gesamte etwas beitragen. Man hat als Minderheit immer zwei Möglichkeiten. Man kann sich abkapseln und sagen, wir bewahren jetzt das, was uns ausmacht und lassen möglichst niemand rein und versuchen mit der Welt irgendwie möglichst einen Abstand zu halten. Oder man kann sich dafür entscheiden zu sagen, wir bewahren unsere Identität, wir sind auch stolz auf unsere Geschichte und das, was uns ausmacht, aber wir tragen etwas bei. Und da waren die Punkte, wo die Evangelische Kirche in Österreich etwas beigetragen hat, immer der Bereich der Bildung und auch immer der Bereich des diakonischen Engagements. Und ich denke, das soll uns weiter auszeichnen, wenn noch dazu kommt, eine besondere Betonung des eigenen Gewissens, des verantwortlichen Handelns als Bürgerinnen und Bürger, zum Beispiel in der Frage der Klimakrise, dann bin ich da froh, weil was mich irritiert an dieser Diskussion um die Klimakrise ist, dass immer politische Maßnahmen und das persönliche, moralische, ethische Handeln gegeneinander ausgespielt wird. Für Evangelische ist das ganz normal. Wir müssen nicht darauf warten, dass irgendwelche Gesetze uns beschränken oder sagen, mach das oder das, sondern wir haben die Freiheit oder wir haben sie auch geschenkt bekommen, die Freiheit, selber verantwortlich zu handeln und zu sagen, ja, dann mache ich einen Schritt zur Elektromobilität, ich mache einen Schritt beim Fleischkonsum. Ich muss nicht darauf warten, dass sozusagen das Parlament beschließt und irgendwelche Gesetze, dass ich da etwas tue. Das heißt, das wäre auch was, wenn wir hier etwas beitragen können, weil für uns das normal ist, Verantwortung in Freiheit zu übernehmen und nicht auf das Gesetz zu warten, dann wäre das auch ein guter Beitrag für das Ganze.
Sie hörten ein Gespräch mit dem neuen Bischof der Evangelisch-Lutherischen Kirche, Michael Kaluka. Die Fragen stellten Lydia Steininger und Udo Seelhofer, Chef vom Dienst Hans Radl. Diese und andere Sendungen können Sie unter www.kma.at nachhören. Auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal, sagen Sandra Knopp
und Udo Seelhofer.